Dann machte mich Jackson auf den zweiten Blumenrichter aufmerksam. Er war von dem ersten länglichen sehr verschieden, denn er war ein Grobschmied, groß und breit, wie fast alle Leute seines Zeichens. Auch in seiner Kleidung übertraf er den Herrn Kollegen bei weitem, denn er war von oben bis unten fein schwarz wie ein Pastor angezogen, er trug sehr reine Wäsche und weiße baumwollene Handschuhe, dazu war sein Gesicht sorgfältig von Staub und Ruß gesäubert und auf dem glatt gestrichenen stahlgrauen Haar saß in schiefer Richtung ein kleiner Hut mit sehr schmalem Rande. Wenn man den Mann zuerst sah und hörte, dass er ein Grobschmied sei, so musste man unwillkürlich voraussetzen, dass er sich in seinem feinen Gewande nicht wohlfühlen könne und dass namentlich die riesigen Arme und die großen Hände wohl besser mit Hammer und Amboss umzugehen wüssten als mit zarten Tulpen, Rosen oder Aurikeln. Wie erstaunte ich aber, als die gewaltige Figur des sinnigen Grobschmieds plötzlich in die lebendigste und artigste Bewegung geriet, als er in den gewähltesten Ausdrücken und mit einer bald lispelnden, bald volltönenden Stimme der Versammlung erklärte, dass jene rote Tulpe, Diana, sich dieses Jahr ausnehmend schön entwickelt habe, dass die gesprenkelte Amsterdam beinahe die gestreifte Schwester Antwerpen an Lieblichkeit übertreffe und dass die blassgelbe Desdemona mit der rotpunktierten Hochland Mary dieses Jahr kühn in die Schranken treten könne. Dazu gestikulierte er mit einer Anmut und bewegte das feiste Unterkinn, indem er es bald tief in das Halstuch zurückzog, bald generös darüber hin agierte, mit so vielem Ausdruck, dass Freund Jackson mir ein über das andere Mal versicherte, dieser Grobschmied sei ein ganz verdammt netter Kerl. Die beiden Blumenrichter waren indes damit beschäftigt, sämtliche Tulpen noch einmal zu überschauen. Schon am Nachmittage hatten sie einzeln die Ausstellung prüfen müssen, und es kam jetzt nur noch darauf an, dass sie sich über die schönste Tulpe miteinander verständigten. Dies musste in Gegenwart der ganzen Gesellschaft geschehen. Nachdem die beiden Richter sich daher voreinander verneigt und sich feierlich begrüßt hatten, nahm der erste Längliche das Wort. Gern führte ich jene wunderbare Blumenrede hier wörtlich an. Aber wie soll ich damit zustande kommen? Wie soll ich jenen breiten, höchst komischen Yorkshire-Dialekt im Deutschen wiedergeben? Und wie könnte es mir vor allen Dingen einfallen, jenen Zauber nachahmen zu wollen, der wie ein rätselhafter Blütenstaub auf jedem Worte des fantastischsten aller Blumennarren lag? Genug. Der große Richter, steif dastehend, mit geschlossenen Augen und nur bisweilen verstohlen blinzend, sprach eine Viertelstunde lang, sprach von dem Herannahen des Frühlings, von rauschenden Linden, von duftenden Rosen, bis man zuletzt nicht anders meinte, als mitten in einer prächtigen Laube zu sitzen, auf dem Gipfel der lustigsten Terrassen, die von Wein und Efeu umrankt, hoch über lachenden Gärten schwebten, als raunten einem sämtliche Büsche und Bäume ganz verzweifelt komische Geschichten ins Ohr, und als müßte man zuletzt auf, jauchzen vor lauter Spaß, und laut jauchzte auch die ganze Gesellschaft auf, als der Richter endlich mit einigen mystisch gemurmelten Worten seine Rede schloss und die blassgelbe Desdemona für die schönste Tulpe des Jahrhunderts erklärte. Überwältigt von dem Glanz seiner eigenen Rede, sank der dünne Blumenrichter erschöpft auf die nächste Bank, die Arme schlüpften wieder in die Hosentaschen, die kleinen blitzenden Augen schauten aber unverwandt nach der blassgelben Desdemona, der schönsten Tulpe des Jahrhunderts. Jetzt trat auch der zweite Richter, der Grobschmied, in den Vordergrund des Saales. Er räusperte sich dreimal, zog das feiste Unterkinn dreimal hinter das Halstuch und machte dann noch drei Bewegungen mit dem gewaltigen Haupte, als folge er dem Takte einer in der Ferne verklingenden Melodie. Als dies geschehen, zog er das Antlitz in sehr ernste Falten und sprach im Bass: »Well, wohl!« »Geliebten Freunde, schmerzlich berührt es mich, dass mein teurer Kollege, dessen meisterhafte Rede uns noch soeben mit dem höchsten Entzücken erfüllte, mit seiner Wahl auf die zwar sehr vollkommene, aber doch nicht untadelige blassgelbe Desdemona gefallen ist. Ich beuge mich vor den großen Kenntnissen meines Gegners, vor seiner tiefen Einsicht in das stille, wunderbare Leben der Pflanzenwelt und muß gestehen, dass es wohl niemanden in ganz Altengland gibt, der mit einer gleich innigen Liebe die holdesten Töchter der Natur umfasst und besser mit all ihren Reizen vertraut ist als mein geehrter Herr Kollege. Allgemeine Sensation und hört, hört. Ich kann es daher auch nur seiner stürmischen Begeisterung, die ihn hingerissen und ihn, den sonst so urteilsfesten, aus dem Sattel geworfen hat, ich kann es nur seiner zu großen Liebe zuschreiben, dass er gleich einem Blinden an dem wahrhaft wahrhaftigen ersten und einzigen Tulpenjuwel vorübergegangen ist, ohne erschrocken stehen zu bleiben und auszurufen: O Trafalgar, Sieg! Und aber Sieg, Trafalgar, du bist die Erhabenste unter den Tulpen!« Allgemeine Aufregung, hört, hört! »Freunde, meine Freunde!« Und da griff der Grobschmied in die Mitte des Tulpentisches und zog eine braune, sehr stattliche Tulpe mit roten Flammen hervor. »Seht hier, Trafalgar, die lieblichste Blume, so je die Sonne Englands gezeitigt!« Der Grobschmied hob sein Tulpenjuwel hoch empor, die ganze Gesellschaft sprang von ihren Sitzen und alles drängte sich herzu, um das Wunder zu beschauen. Sonderbarerweise schien die Wahl des Richters aber gar keinen Anklang zu finden. Eine braune Tulpe mit roten Flammen, das war ja etwas sehr Gewöhnliches. Viele Gesichter der Umherstehenden wurden lang und länger und mürrisch, und man murrte wirklich, und einige lachten und andere spotteten, und das Antlitz des ersten dünnen Richters, der die Desdemona auf den Schild erhoben, bekam plötzlich einen sehr todesverächtlichen, grinsenden Ausdruck, auf dem man deutlich lesen konnte, dass es dem Herrn Richter vielleicht nicht unangenehm sein würde, wenn der Grobschmied plötzlich eine sehr entschiedene Niederlage in der öffentlichen Meinung erlitte. Der Grobschmied, seines Sieges gewiss, ließ sich aber von alledem nicht irre machen, sondern fuhr fort: »Das Schöne blüht manchmal im Verborgenen. Töricht wäre es, sich stets an die äußere Erscheinung der Dinge zu halten. Man forsche nach, und da werden sich erst die rechten Wunder den Sinnen erschließen. Und so, mein geehrter Herr Kollege!« Da wandte sich der Grobschmied an den Langrichter: »Werdet ihr freilich äußerlich nichts Vortreffliches an dieser Tulpe entdecken. Habt ihr aber jetzt einmal die Güte, eure ehrenwerte Nase mit meiner Trafalgar in Berührung zu bringen und mir aufrichtig zu gestehen, ob nicht ein gewisses Etwas euch sofort die süßeste Empfindung verursacht. Tretet näher!« Der lange Blumenrichter folgte der Einladung des Grobschmieds. Ein ungläubiger Thomas schwankte er aber nur sehr langsam heran, und erst als man ihn noch mehrere Male ersucht hatte, bog er den langen Oberkörper weit vornüber, so daß seine Finger einen vollkommenen rechten Winkel bildete, und endlich seine rote Nase mit der rotgeflammten Tulpe Bekanntschaft machte. Die umherstehenden Blumenfreunde, welche recht gut wußten, daß die Tulpe zwar ein Schmaus für das Auge, keineswegs aber für die Nase ist, konnten den ganzen Vorfall nicht recht begreifen. Sie stellten sich in einen dichten Kreis um die zwei Blumenrichter und warteten ängstlich auf den Ausgang der Geschichte. Einige Sekunden lang herrschte rings im Saal die tiefste Stille. Da erhob sich der lange Blumenrichter feierlich empor, drehte sich rings im Kreise herum, eine Träne rollte durch die halbgeschlossenen Augenwimpern, und mit zitternder Stimme lispelte er: »Veilchenduft! Jawohl, Veilchenduft. Die Tulpe Trafalgar, unscheinbar von außen, beherbergte den süßen Duft eines Veilchens in ihrem Kelche. Dieses Ereignis, dieser Zufall, setzte die Blumengesellschaft in nicht geringes Erstaunen. »Veilchenduft, Veilchenduft«, tönt es von allen Seiten, und in demselben Augenblicke war man darüber einig, dass der Tulpe Trafalgar der Preis gebühre. Alle Anwesenden, welche sich während der letzten halben Stunde sehr ruhig verhalten hatten, ließen nun ihrer Lustigkeit freien Lauf. Der Grobschmied freute sich, dass er die duftende Tulpe aus einer so großen Menge herausgefunden hatte. Die Blumenfreunde waren sehr damit zufrieden, dass endlich die Debatten vorüber und dass man sich jetzt dem mehr substanziellen Teil des Festes näherte. Der lange Blumenrichter aber geriet über das seltsame Tulpenereignis in eine solche Gemütsstimmung, dass er wie von Taranteln gestochen im Zimmer herumtanzte. Der glücklichste von allen blieb indes mein Freund Jackson, da er der Aussteller der Tulpe Trafalgar war und somit den diesjährigen Preis für die schönste Blume erhielt. Dieser Preis war aber ein großer kupferner Kessel. Die Sonne hatte sich inzwischen davongemacht, ein zartblauer Nebel flutete über die Berge. Da kam die Nacht, und im Saale der Blumenfreunde musste man die Kerzen auf zwei alten Kronleuchtern anzünden. Als dann auch die Tulpen an die Frauen und Töchter der Anwesenden verschenkt und die Tische näher zusammengerückt waren, eröffnete der Kassaführer der Gesellschaft dass nach Abzug aller gehabten Kosten noch so und so viel Münze vorrätig sei, die nach seiner bescheidenen Meinung nicht besser verwandt werden könne, als wenn man dafür einen kleinen Punsch bereiten lasse und diesen in dem neuen Kessel des allgemeinen Freundes und Siegers Jackson auf den Tisch bringe. Diese Proposition wurde natürlich mit großer Stimmenmehrheit angenommen. Man setzte 6 Gläser auf den Tisch, die stets auf neue mit dem dampfenden Getränk gefüllt wurden und gleich der Reihe nach ausgetrunken werden mussten. Als die Reihe etwa zum 10. Male an mich kam, flüsterte mir Jackson ins Ohr, es sei jetzt wohl Zeit, dass er mich an die frische Luft setzte, und da ich nichts dagegen hatte, so war ich bald auf dem Heimweg. In der Schenke zur alten Hammelsschulter öffnete man aber die Fenster, denn die Nacht war gar zu köstlich. Die Sterne funkelten so lustig, als freuten sie sich über die armen kleinen Menschen da unten auf der Erde, über die Arbeiter in Yorkshire, die trotz aller Tyrannei dennoch so herrliche poetische Feste feiern. Jawohl, poetische Feste, denn ist ein Blumenfest englischer Arbeiter auch nicht der Feier ähnlich, die jährlich die französische Jugend zum Andenken an Clemence Isaure veranstaltet, wo es silberne Lorbeerkränze, Becher und andere Kostbarkeiten regnet und wo mancher Poet seine klingendsten Sonette singt, so ist das viel einfachere Blumenfest doch von um so viel größerer Bedeutung, weil es ohne allen äußern Anlass aus dem Volke entsprungen ist. Darin liegt denn auch ein Beweis, dass der Arbeiter neben seiner politischen Entwicklung noch einen Schatz von warmer Liebe für die Natur in seinem Herzen bewahrt hat. Eine Liebe, welche die Quelle aller Poesie ist und die ihn einst in den Stand setzen wird, eine frische Literatur, eine neue, gewaltige Kunst durch die Welt zu führen.